ich bin schon wieder da, aber ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Du hast ja schon gesagt, worum es geht. Wir haben in unserer Gemeinde, Christian, du kannst gerne schon die erste Folie anmachen. Wir haben in unserer Gemeinde ein Kids-Treff für Kinder von 7 bis 12 und da habe ich letztens von der Bibel geredet. Und dass sie Gottes Wort an uns ist und habe gesagt, die Bibel ist ein Buch. Und dann hat sich ein Kind gemeldet und hat gesagt, das stimmt nicht ganz. Die Bibel ist eine Zusammenstellung von 66 Büchern und die haben Jesus Nachfolger geschrieben. So, natürlich hatte sie recht, Kinder haben immer recht. Die Bibel ist ein Buch, aber gleichzeitig eine Zusammensetzung von 66 Büchern, die unterschiedliche Autoren geschrieben haben. Aufgeteilt in ein Altes Testament mit 39 Büchern und ein Neues Testament mit 27 Büchern. Das hat sie jetzt nicht gesagt, aber das sage ich. Und ich glaube, oftmals ist es so, dass wir Christen uns viel mit dem Neuen Testament beschäftigen. Weil im Neuen Testament geht es um Jesus. Und das ist doch irgendwie viel wichtiger als das Alte Testament mit den ganzen Geboten, Gesetzen und so, oder? Und die gelten ja heute doch eh nicht mehr für uns. Und ich habe mir mal erlaubt zu schauen auf eurer Homepage, wie viele Predigten in diesem Jahr zum Alten Testament und wie viele zum Neuen Testament gehalten wurden, beziehungsweise da online sind. Und es waren über alttestamentliche Texte 6 Predigten von 34. Also das soll jetzt kein Vorwurf sein, weil die Predigten in meinem Repertoire, sage ich jetzt mal, das schaut genauso aus. Ich predige viel lieber über das Neue Testament, weil ich mich da gefühlt viel heimischer fühle. Aber ich glaube, wir sollten das Alte Testament nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das Alte Testament ist die Hinführung zum Neuen Testament. Und das Alte Testament ist die hebräische Bibel, ist die Bibel, die Jesus damals hatte. Und wir wollen heute eben schauen, wie Jesus auch im Alten Testament vorkommt. Also wir wollen schauen, wie Jesus in dem großen ganzen Bild der Bibel drinsteckt, wo er quasi aus den Seiten des Alten Testaments auch rausguckt. Und die Aussage, die ich heute machen will, ist die ganze Bibel, das ganze Alte Testament von der ersten Seite, von der Schöpfung über Israel zu den Propheten, alles hängt mit Jesus zusammen. Alles hängt mit Jesus zusammen. Jesus ist nicht einfach erst an Weihnachten als Baby auf die Welt oder geboren worden, sondern weil er Gott ist, war er schon vor seiner Geburt existent und er war schon vor der Schöpfung bei Gott. Und seine Geburt und sein Leben, und das ist jetzt der Punkt für heute, wird oft im Alten Testament hunderte, ja sogar tausende von Jahren vorher vorausgesagt. Alles im Alten Testament zielt auf Jesus hin. Also wie steckt Jesus jetzt im Alten Testament drin? Ich musste da an Wimmelbilder denken. Kennt ihr Wimmelbilder? Aus der Kindheit, also Wo ist das die boxenden Kängurus? Findet die boxenden Kängurus. Habt ihr sie gefunden? Da. Wo ist der Schornsteinfeger? Der Schornsteinfeger? Habt ihr den Schornsteinfeger? Da ist der Schornsteinfeger. Und ein letztes noch. Findet den pinken Hasen hinterm Busch. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Wie findet ihr nicht? Wer hat ihn irgendwo? Da ist der pinke Hase, genau unter den boxenden Kängurus. Also Wimmelbilder. Wo ist Jesus auf den Seiten des Alten Testaments versteckt? Das Bild hilft uns vielleicht ein bisschen, so die Frage zu verstehen. Aber wir müssen auch aufpassen, weil natürlich sitzt nicht Jesus in jedem Vers der Bibel oder auf jeder Seite der Bibel irgendwo in der Ecke und will gefunden werden. Zum Beispiel, wenn wir an die Geschichte von Adam und Eva denken. Also Gott erschafft die Welt, er sagt, alles ist sehr gut. Und Gott hat mit Adam und Eva im Paradies unmittelbare Gemeinschaft. Und dann gibt es da noch den Baum des Lebens. Und wir fragen uns, ja, wo ist da jetzt Jesus? Naja, Jesus sagt, er ist das Leben. Naja, bing, der Baum des Lebens im Paradies ist Jesus. Jesus ist ein Baum. Also, das dürfen wir nicht machen. Weil da kommen wir zu den abstrusesten Theorien, was alles Jesus und wie er jetzt ist. Und was sind jetzt genau die Blätter des Baumes? Sind das die Finger von Jesus? Also, ihr merkt, da wird es abstrus. Aber wenn da jetzt steht, ihr wisst ja, wie es weitergeht in der Geschichte, die Schlange, der Teufel, kommt und verführt Adam und Eva und sie essen von dem verbotenen Baum und werden von Gott aus dem Paradies geschmissen. Und dann sagt Gott zur Schlange in 1. Mose 3, Vers 15, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinen Nachwuchs und ihren. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Dann fragen wir uns erstmal vielleicht, hä? Was heißt das jetzt? Aber im Licht von Jesus wird dann klar, Jesus hat am Kreuz dem Teufel den Kopf zertreten. Und der Teufel hat Jesus sinnbildlich in die Ferse gebissen, in dem Sinne, dass Jesus leiden und sterben musste und es erstmal so ausgesehen hat, dass der Teufel gewonnen hätte. Also auf der dritten Seite von der Bibel, tausende Jahre vor Jesu Geburt, wird schon auf ihn angespielt. Und das ist das Wunderbare an Gottes Wort, an der Bibel, wirklich, dass da Verheißungen, dass da Versprechungen drin sind, die einfach Gott da eingeflechtet hat. Viele kennen die heiligen drei Könige aus dem Morgenland. Kaspar, Melchior und Balthasar. Aber die Bibel berichtet uns weder was von Kaspar, von den Namen Kaspar, Melchior, Balthasar, auch nicht davon, dass es drei sind und auch nicht davon, dass es Könige sind. Sondern in der Bibel steht in manchen Übersetzungen Magier, in anderen Weisen aus dem Orient. Und das waren damals Wissenschaftler, Astrologen, kluge, gebildete Männer, quasi so die Elite des Morgenlands. Und die kommen nach Bethlehem zu dem damaligen König Herodes und fragen ihn, ja, wo ist denn jetzt der neugeborene König? Und Herodes kriegt einen Schreck, weil er denkt, also ich weiß nichts von einem neuen König. Ich bin doch der König. Und dann geht's weiter, lasst uns, und da wollen wir jetzt einsteigen, und die Stelle lesen aus Matthäus 2. Ich lese ab Vers 1 bis 6, Matthäus 2, 1 bis 6. Ihr habt dann hier noch die Verse 5 und 6. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen oder auch auf dem Handy mitlesen. Ich lese ab Vers 1. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter oder Magier aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle Hohepriester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volks zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, erwiderten sie, denn so steht es im Buch des Propheten: Du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten. Denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt. Die Sterndeuter kommen also nach einer langen Reise und sagen, wir haben da einen Stern gesehen im Himmel und der hat uns veranlasst, 1500 Kilometer herzureisen, um den neuen König zu verehren. Und Herodes lässt sofort die religiöse Elite kommen, Hohepriester und Gesetzeslehrer, und sagt nach, und sagt, forscht nach, wo der Messias geboren werden soll. Wo schauen sie nach? In der hebräischen Bibel. Im Tanach. Also, das ist so ziemlich das, was wir heute als Altes Testament kennen. Und die Frage, mit der sie auf die Suche gehen, ist, wo wird dieser Herrscher, dieser Fürst, dieser König vorausgesagt, der geboren wird? Und dessen Geburt solche Ausmaße hat, dass am Himmel Sternenkonstellationen erscheinen, die 1500 Kilometer weiter im Osten Menschen, Nichtjuden, dazu veranlassen, sich mit Geschenken auf den Weg zu machen. Und die jüdischen Schriftgelehrten, die finden eine Antwort auf die Frage, wo dieser König, der Messias, geboren werden soll, nämlich Vers 5 und 6, in Bethlehem. Ich war selber noch nicht in Bethlehem. Das ändert sich hoffentlich bald. Aber ich habe gelesen im Internet, Bethlehem hat heute so viele Einwohner wie Forchheim. Und wahrscheinlich war das damals noch relativ kleiner. Also unbedeutend. In Bethlehem in Judäa, erwiderten sie. Denn so steht es im Buch des Propheten: Du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die unbedeutendste von Judas führenden Städten, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirt mein Volk Israel führt. Und zwar finden sie diese Info im Buch des Propheten. Und damit ist hier gemeint, das Micha-Buch, ein Prophet im Alten Testament, der circa 700 Jahre vor Jesus gelebt hat Und Gott hat ihm diese Worte eingegeben, dass er sie voraussagen soll. Doch du, Bethlehem, in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Nochmal anders gesagt, Micha, der Prophet, hat 700 Jahre vor Jesu Geburt gesagt, aus Bethlehem wird Israels Herrscher kommen. Ephrata, kurze Notiz dazu, war die Frau eines Kalebs, nachzulesen in 1. Chronik 2, also nicht der Kaleb, der bei der Landeinnahme vorausgegangen ist als Kundschafter, sondern ein anderer. Und die Nachkommen von dieser Ephrata haben Bethlehem besiedelt und deswegen wird Bethlehem auch als Ephrata bezeichnet. Und ein zweites, kurz dazu, der Herrscher, von dem Micha hier spricht und wo dann Matthäus sagt, das, was Micha da gesagt hat, das ist Jesus, der ist Jesus, der hat seinen Ursprung, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, in Ewigkeit. In der Ewigkeit. Also öfters hört man vielleicht, ja, Jesus ist halt ein guter Mensch, aber Jesu Anfang ist in der Ewigkeit. Das heißt, Jesus war schon immer da, schon vor der Erschaffung der Welt war er da. Wir wollen jetzt noch schnell einen Schnelldurchlauf durch die Weltgeschichte machen. Okay, also vom Anfang bis zum Ende. Die Weltgeschichte wird nämlich auch in der Bibel nachgezeichnet. Also natürlich können wir das jetzt nicht in vollem Umfang machen. Ich bin weder Historiker noch Geschichtslehrer. Aber sagen wir mal, die wichtigsten Stationen, die es so gibt. Es geht mit der ersten Seite der Bibel los. Schöpfung. Gott erschafft diese Welt und kommt im übertragenen Sinne runter auf die Welt. Mit seiner Kreativität. Alles ist sehr gut. Ich habe vorhin schon gesagt, Adam und Eva geht's wunderbar. Die haben die beste Beziehung zu Gott. Es gibt kein Leid, es gibt keine Not, keine Sünde, bis sie sich dafür entscheiden, eigene Wege zu gehen. Gott den Rücken zuzukehren und das zu tun, was Gott ihnen verboten hat. Sündenfall nennt man das. Die Schlange kommt, sie hören auf die Schlange, essen die verbotene Frucht, müssen die Konsequenzen tragen, nämlich sie können nicht mehr im Paradies sein. Sie können nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott sein, sie müssen raus, weil Gott so herrlich und gut ist und jeder Mensch, der danach geboren wird, und das ist, weil die zwei die Ersten waren, ist das jeder, kann nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott leben und wird genauso Leid und Ungerechtigkeit erfahren und wird Dinge tun, die Gott hasst. Wir sind im dritten Kapitel der Bibel. Gott bleibt nicht dabei stehen, sondern er geht weiter. Gott entscheidet sich dafür, dem Menschen nachzugehen, und das wird ganz deutlich in der Geschichte von Abraham. Gott begegnet Abraham und verspricht ihm, dass er ihm segnen wird und dass er ihn auch retten wird. Er sagt ihm, du wirst viele Nachkommen haben, und er sagt ihm schon, dass er sein Volk, das seine Nachkommenschaft aus der Gefangenschaft rettet. Und dann kommt ein Auf und Ab, eine lange Zeit mit der Geschichte der Nachkommen von Abraham, wo es hoch und runter geht. Sie hören auf ihn mal, dann hören sie mal nicht auf Gott. Sie kehren sich bewusst von Gott ab. Und Gott schickt trotzdem immer wieder einzelne Menschen, um sie wieder zu ihm zu bringen. Die Gottesbotschaft verkündigen. Richter und Propheten. Aber irgendwie wird auch hier schon klar, Menschen, die schaffen es nicht. Menschen wollen ihr eigenes Ding machen und tun Dinge, die Gott nicht gefallen. Und das nennt die Bibel Sünde. Deswegen schickt Gott seinen Sohn Jesus auf diese Welt. Weihnachten. Wir wissen, er war schon vorher da, aber jetzt kommt er als Mensch auf diese Welt und wir lesen das in den Evangelien, im Neuen Testament. Und Jesu Auftrag, Jesu großer Auftrag ist es, die Trennung, die durch den Ungehorsam von den Menschen zwischen Mensch und Gott passiert ist, die wegzumachen. Und das passiert am Kreuz. Nämlich, dass Jesus genau diesen Ungehorsam, diese Sünde auf sich nimmt und die Strafe dafür trägt, am Kreuz stirbt, wieder aufersteht und jeder, der das für sich annimmt, für den gilt, Jesus ist der Retter und er kann Gott Vater nennen. Weiter geht's. Diese Botschaft soll in die Welt. Und dazu sind Jesu Nachfolger, die kümmern sich darum. Jesus ist nach seiner Auferstehung in den Himmel zurückgegangen und er wird wiederkommen, also ein zweites Mal. Hier ist jetzt ein Pfeil noch runter. Er wird wiederkommen, irgendwann, bald. Wir wissen den genauen Zeitpunkt nicht. Aber das ist der kurze Durchlauf durch die Weltgeschichte. Und was für uns das Thema heute ist, seht es da, im Alten Testament, nochmal grafisch, ganz viele Stellen gibt es. 1. Mose 3, Vers 15, das war das mit der Schlange, dem Kopf zertreten. Jesaja 7, 14, Jesaja 40, 3 und viele, viele, viele weitere Stellen gibt es, die Jesus voraussagen, die alle auf Jesus hinweisen. Das ganze Alte Testament steuert auf Jesus hin. Manche sprechen direkt von ihm und manche sprechen nicht so direkt von ihm, sondern indirekt. Hier machen wir jetzt einen Break und die Konfis dürfen uns verlassen. Wir schnaufen einmal durch. Euch viel Spaß bei dem weiteren Thema. Und wir wollen uns jetzt einfach noch zwei Stellen genauer anschauen. Das ist ein schwieriges Unterfangen in der Vorbereitung, weil mir ist es echt nicht leicht gefallen, da welche rauszusuchen, weil es so viele schöne Stellen gibt. Man könnte schauen über Johannes den Täufer, der im Alten Testament angekündigt wird. Zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 3, da heißt es, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Das wird vorausgesagt und Matthäus greift es auf und sagt, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also Johannes ist der Herold, ist der Ankündiger, der vor Jesus kommt und ihn ankündigt. Oder Tochter Zion, freue dich sehr. Zacharja 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das greift auch, wird in den Evangelien aufgegriffen. In Johannes 12, Vers 15 heißt es, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Also hier wird vorausgesagt, dass Jesus herrlich auf einem Esel in Jerusalem einziehen wird. Jesaja 53 handelt davon, dass Jesus leiden wird und die Sünden am Kreuz auf sich nimmt. Ich habe jetzt gedacht, noch zwei Stellen, eine aus dem Matthäus-Evangelium, wo wir gerade schon da sind, und dann eine noch aus dem Lukas-Evangelium mit Bezug auf Jesaja. Also, wir können gerne aufschlagen, Matthäus 1, Vers 22. Bevor Jesus geboren wird, kommt ein Engel zu Josef und sagt ihm, Maria wird schwanger werden und einen Sohn auf die Welt bringen und du sollst ihn Jesus nennen. Und dann heißt es da, Vers 22, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Und auch hier sieht man, Matthäus zitiert. Wenn ich eine Hausarbeit schreibe, dann habe ich da strikte Vorgaben, wie ich Quellen anzugeben habe. In Fußnoten, wenn ich Gedanken übernehme aus anderen Büchern oder direkte Zitate aufschreibe. Und alle Jahre kommt es ja auch vor, dass Politiker zum Beispiel Doktortitel aberkannt werden, weil sich herausstellt, okay, das, was die geschrieben haben, sind eigentlich gar nicht ihre Gedanken, sondern haben sie irgendwo abgekleistert und die Quellen nicht angegeben. Also bei uns heute in besonders Fachliteratur wird da ganz penibel drauf geachtet. In der Literatur bis zum Mittelalter war das überhaupt nicht so. Da konnte man einfach ein Buch von jemand anderem nehmen, den Stoff hernehmen und umschreiben und es hat niemanden gestört. Es war kein großes Thema. Und auch in der Bibel haben Autoren, neutestamentliche Autoren, nicht immer die Verweise angegeben, wenn sie aus dem Alten Testament zitiert haben. Aber häufiger machen sie das schon auch. Wir hatten das vorhin gesehen in Matthäus 2 stand, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Und auch hier, Vers 5, steht, denn so steht es im Buch des Propheten. Also wenn man so einen Verweis in der Bibel liest, dann ist das ein klarer Hinweis auf ein Zitat. Hier ist jetzt der Prophet nicht Micha, wie vorhin, sondern Jesaja, auf den Matthäus anspielt. Und der hat auch circa 700 Jahre vor Jesus gelebt und Folgendes vorausgesagt. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Und das ist Thema im Matthäusevangelium. Besonders im Matthäusevangelium. Matthäus Evangelium. Sein Evangelium hört damit auf. Vielleicht habt ihr im Ohr Matthäus 28, Vers 20. Da heißt es, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis alle Tage bis an der Weltende. Also das Matthäusevangelium hört damit auf mit Gott ist bei euch und fängt auch damit an. Gott ist mit uns, Immanuel. Und nicht nur im Matthäusevangelium, sondern in der ganzen Bibel. Die Bibel endet im letzten oder ganz am Ende in Offenbarung 21, Vers 3 heißt es, da sagt Johannes, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott ist mit uns. Gott ist kein Gott, der irgendwo im Himmel auf dem Thron sitzt, mit einem Bart, ein alter Herr, in dem Sinne, ich habe da die Welt erschaffen und dann ziehe ich mich zurück und schaue mal, was passiert, ob die Menschen halt klarkommen. Sondern Gott ist ein Gott der Nähe. Gott will in Beziehung mit uns stehen. Gott will auch keine Wunschmaschine sein. Gott will nicht einfach, dass wir einen Wunsch reinschmeißen, eine Bitte, und dann kommt die Erfüllung unten raus. Er will im Alltag mit uns sein und durch den Alltag gehen. Er will, dass wir mit ihm reden. Man könnte ja auch sagen, naja, wenn Gott schon alles weiß, was soll ich ihm dann noch erzählen, was ihn vom Hocker haut? Ich muss ihm ja nichts mehr erzählen, wenn er eh schon alles weiß, was passiert. Aber darum geht's nicht. Gott will uns nah sein, Gott will Gemeinschaft mit uns haben und deswegen sollen wir ihm auch Dinge erzählen, die er eh schon weiß. Gott ist mit uns. Jesus ist mit uns und Jesus ist nicht nur in guten Zeiten mit uns. Und das wissen wir, aber ich sage es trotzdem nochmal als Erinnerung. Jesus ist mit uns ganz besonders im Sturm. Er geht mit uns durch Krisen, durch Leid, durch Krankheit und er ist da. Auch wenn wir ihn nicht spüren, ist er da. Und für Matthäus war dieses Statement so relevant, dass er sein Evangelium damit gerahmt hat. Das ist wie so ein Rahmen, dieses Gott mit uns ist der Rahmen im Matthäusevangelium. Eine zweite Stelle. Oder zwei zweite Stellen. Lukas 4, 16 bis 21. Hier sind jetzt die Verse ab 18. Ich lese ab 16. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Also Jesus ist am Sabbat in der Synagoge. Dort werden Texte gelesen aus dem Alten Testament. Und Jesus liest diese Stelle und sagt dann, das, was hier steht, das geschieht, geht heute in Erfüllung. derjenige, von dem in Jesaja 61 die Rede ist, das bin ich. Das ist mal ein Statement. Jesus sagt, ich bin der Gesalbte des Herrn. Jahwe, der Gott Israels, hat mich gesalbt. Ich bin der Gesalbte. Was heißt gesalbt? Ein kurzer Ausflug in die Sprachen der Bibel. Salben heißt auf Hebräisch Maschach. Der Gesalbte heißt Maschiach. Daher kommt unser Wort Messias. Also Messias heißt nichts andere als, ist Hebräisch und heißt nichts andere als Deutsch der Gesalbte. Das Alte Testament ist in Hebräisch abgefasst, das Neue Testament oder größtenteils in Hebräisch, das Neue Testament in Griechisch. Christos ist griechisch und Christos ist nichts anderes als die griechische Übersetzung von dem hebräischen Maschiach. Also Christus ist der Gesalbte übersetzt. Und Christos ist klar Christus. Also, und was steckt jetzt dahinter, hinter gesalbt, wenn Jesus sagt, ich bin der Gesalbte? Wer wurde in Israel gesalbt? Grundsätzlich, ja, drei Personengruppen, Könige, Priester und Propheten. Könige, Priester und Propheten. Also jemand, grundsätzlich jemand, für den der für eine ganz besondere Aufgabe berufen war, der ein Priester ist, ein Vermittler zwischen Gott und Mensch, und so ist Jesus ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Willen verkündet. Jesus ist ein Prophet, der Gottes Willen verkündet. Und ein König, was ist ein, ja, ein König ist ein Herrscher über ein Königreich. Jesus hat ein Königreich und alle, die zu ihm gehören, sind seine Untertanen. Das ist ein Bild für uns, die wir in einer Demokratie leben. Das ist jetzt nicht so Alltag, aber wir können uns das trotzdem gut vorstellen. Es ist eine Ehre für einen Menschen, einem wunderbaren König anzugehören. Also Jesus ist Priester, König und Prophet. Und Jesus ist gekommen, Elenden, Vers 1, Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Oder ich will euch Ruhe geben. Jesus sagt, wenn dein Leben elendig ist, dann komm zu mir. Du musst dich nicht anstrengen, du musst nichts tun, du kannst gar nichts tun, um Gott zu gefallen. Komm einfach zu mir, ich nehme dir deine Last ab. Bringt euer Versagen, eure Sünde, alles her zu mir und ich gebe euch Ruhe. Jesus sagt auch, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Die Kranken sind's, die einen Arzt brauchen. Die zerbrochenen Herzens sind, die brauchen Jesus. Jesus ist gekommen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, und den Gefesselten zu verkünden, ihr seid los. Wer gefangen ist, wenn du gefangen bist in irgendwas, in einer Sucht oder darin, was Menschen über dich denken, dass du immer daran denkst, was muss ich jetzt tun, damit, um Anerkennung zu bekommen? Oder tatsächlich in irgendwelchen geistlichen Dimensionen, in Okkultismus oder Esoterik, dann ist Jesus mächtiger als diese Dinge. Jesus hat den Tod und den Satan besiegt. Jesus hat den Weg bereitet, dass alle Menschen Freiheit erleben können. Ich habe letztens Ich habe einen Freund, der hat mit mir Bibelschule gemacht. Der ist in der Gemeindegründung in Brandenburg. Und der hat es jetzt erlebt, dass seine Frau, eine Arbeitskollegin von seiner Frau, zu seiner Frau gekommen ist und gesagt hat, du bist doch Christ. Und sie hat gesagt, ja. Und diese Frau hat gesagt, ich bin verstrickt in Esoterik oder in Okkultismus. Ich habe mich darauf eingelassen und seitdem geht es mir elendig schlecht. Was kann ich dagegen tun? Und dann haben die zwei, also der Freund und seine Frau, sich mit dieser Frau getroffen und haben ihr von Jesus erzählt, dass Jesus über die Herrschaften und Gewalten und den Teufel und alles gesiegt hat. Und das Ende vom Lied ist, diese Frau hat sich bekehrt. Die Frau hat sich bekehrt, weil sie sich auf Dinge eingelassen hat und gemerkt hat, das ist katastrophal. Aber Jesus ist derjenige, der die Gefangenen befreit und der solche Dinge gebraucht. Gott ist ein Gott der Freiheit. Von Anfang an. Gott hat sein Volk aus Ägypten in die Freiheit geführt. Gott hat dem Menschen Freiheit gegeben, am Anfang ohne Gebote zu leben. Und erst als er gesehen hat, also so funktioniert es nicht, die schlagen sich die Köpfe ein. Ganz am Anfang, ich glaube Kapitel 4 der Bibel oder 5, Kain erschlägt seinen Bruder. Das muss man sich mal auf der Zunge ergehen lassen. Der erste Mensch, der geboren wurde, also nahe von Eva, der Sohn von Adam und Eva, ermordet seinen Bruder. Und dann er wusste es schon vorher, aber er sieht, also so geht es nicht weiter. Und dann auch mit dem Volk Israel hat er gesehen, die schlagen sich die Köpfe ein und hat ihnen die 10 Gebote gegeben. Hat ihnen Gebote an die Hand gegeben, damit die Menschen Leitplanken haben, nach denen sie handeln können. Und schließlich Jesus. Jesus war unterwegs. Jesus hat Menschen von Krankheit befreit, hat Besessene geheilt, hat Besessene befreit, hat Dämonen ausgetrieben. Und das wohl größte, die größte Befreiung ist, er hat uns von unserer Schuld befreit. Johannes 8, Vers 36 sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Die Frage ist, nehmen wir das in Anspruch? Es ist alles da, die Freiheit ist da. Die Frage ist, die Gefängnistüren sind offen. Wir sitzen im Gefängnis, die Gefängnistüren sind offen. Die Frage ist, bleiben wir sitzen oder gehen wir raus? Und schließlich, Jesus ist gekommen, Vers 2, um alle Trauernden zu trösten. Wisst ihr, warum wir am liebsten traurige Lieder hören, wenn wir traurig sind? Das ist doch kontraproduktiv. Aber trotzdem machen wir es. Warum? Weil wir gerne in Gemeinschaft sind mit unserer Trauer. Weil wenn wir ein Lied hören, wenn wir traurig sind und wir ein Lied hören, was traurig ist, dann wissen wir, da ist noch jemand, nämlich der das singt, der ist auch traurig. Und der erlebt das Gleiche in der Traurigkeit wie wir. Wir lassen uns lieber trösten von jemandem, der das Gleiche durchgemacht hat, als von jemandem, der nicht weiß, was ich gerade durchmache. Also der das Leid schon erlebt hat, der weiß, wie das ist und der kann viel leichter trösten. Und das ist das Gute an Jesus. Jesus hat alles erlebt. Er wurde verspottet, er wurde geschlagen, er wurde von seinem engsten Freund verraten, von dem er seine Finanzen anvertraut hat. Er hat die körperlichen Schmerzen des Todes am Kreuz erlebt und der Kreuzigung, und er war von Gott verlassen. Und auch das steht in Hebräer 4, Vers 15. Da ist die Rede von Jesus als dem Priester, dem Hohepriester. Und da heißt es, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist der große Tröster. Und Jesus ist der große Tröster und Jesus ist der Tröster, der uns versteht, weil er es selber durchlebt hat. Ich habe mich heute Morgen mit der Hörbibel wecken lassen, und zwar mit Psalm 34, und habe gedacht, das passt auch einfach, passt sehr schön dazu. Da will ich jetzt einfach noch ein paar Verse aus Psalm 34 mit uns lesen. Vers 6 bis 8, beziehungsweise teilweise ist es in Bibeln ab Vers 5. Da heißt es, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen Ängsten. Der Hilflose rief und Jahwe hörte und hat ihn gerettet aus seiner Not. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, den umgibt sein schützender Engel und befreit ihn. Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht. Und dann in Vers 17, doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Bedrückten Seelen hilft er auf. Vieles muss der Gerechte erleiden, doch der Herr reißt ihn aus all dem heraus. Er behütet all seine Glieder, dass nicht eins davon zerbrochen wird. Und dann Vers 22. Der Herr rettet seinen Dienern das Leben. Wer Schutz bei ihm sucht, wird nicht für schuldig erklärt. Auf wen warten wir, der unsere Probleme löst? Hast du ein Problem, was Jesus nicht lösen kann? Die Elenden aufrichten, die zerbrochenen Herzen verbinden, die Gefangenen in Freiheit entlassen, die Trauernden trösten. Was hast du für ein Problem und auf was wartest du, auf wen wartest du, der dir das lösen soll, wenn nicht Jesus? Jetzt sind wir im Advent und wir warten auf Jesus, wenn er an Weihnachten geboren wird. Wir haben gesehen, dass Jesus nicht nur auf das Neue Testament beschränkt ist, sondern auch schon direkt oder indirekt im Alten Testament vorkommt, dass er da drin steckt und nicht nur mit den Stellen, die auf ihn hinweisen, sondern dass die ganze Geschichte ihren Verlauf nimmt und auf Jesus abzielt. Und wir haben heute das Privileg, dass wir das wissen und erkennen dürfen. Dass wir das sehen dürfen, dass wir das in der Bibel lesen und studieren können. Und wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, Jesus ist der Herrscher. Er ist mit uns, Immanuel. Er ist ewig, er ist unser Lastenabnehmer, unsere Freiheit und unser Tröster. Lass uns noch beten. Jesus, du bist von Anfang an, du bist der Herrscher. Du bist der Ewige. Du bist der wunderbare Helfer und Retter in der Not. Und dafür wollen wir dich heute Morgen preisen. Wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass du am Kreuz den Weg frei gemacht hast, dass unser Versagen, unsere Sünden uns nicht mehr trennen müssen von dir, von dir, Gott, Vater. Danke, Jesus, dass du aus Liebe zu uns alles auf dich genommen hast, die ganze Last, dass du das am Kreuz getragen hast und wir frei sein dürfen. Und wir wollen nicht im Gefängnis mit offenen Türen sitzen bleiben, sondern wir wollen rausgehen und wir wollen Freude erleben, wir wollen Freiheit erleben. Und ich bitte dich, dass du uns ja da begegnest, wo wir sind. Und dass du ja einfach unser Tröster und unser Retter und unser Freudenschenker und unser wunderbarer Heiland bist. Danke, dass wir das durch die ganze Bibel sehen dürfen, dass es so eine große Linie ist, eine rote Linie, die verbunden ist. Und wir danken dir dafür. Amen.